ARD Radio Wissen. Online Talk.
Mit Vera Linz am Mikrofon herzlich willkommen zu einer Netzreporter XL-Ausgabe. Um es gleich vorab zu vermelden, wir haben eine App. Das können heutzutage natürlich viele von sich sagen, auch einige der Gesprächspartner, die ich gleich hier begrüßen werde. Aber auch die Netzreporter sind jetzt Teil der App Economy. Auf unserer App können Sie alle Netzreporter XL Online-Talks und alle Netzreporter-Ausgaben nachhören. Was das für Sie persönlich bedeutet, können Sie nun jederzeit nachprüfen. Doch was bedeuten Apps für die Zukunft der klassischen Medien überhaupt? Wie werden die mobilen Medien der Zukunft aussehen? Darüber möchte ich in diesem Online-Talk diskutieren mit Thomas Jöchler. Er ist Entwicklungschef bei Zeit Online. Herzlich willkommen.
Willkommen.
Außerdem hier im Studio Florian Fritsche, Geschäftsführer Regiocast Digital, das vielen eher bekannt ist unter dem Stichwort 9011, denn der rein digitale Fußballsender ist ein Produkt von Regiocast Digital. Herzlich willkommen.
Hallo.
Und Michael Pretorius, Publizist und Medienberater in München, aber jetzt auch hier in Berlin im Studio und im Internet auch im laufenden Bild zu sehen auf dem eigenen YouTube-Channel. Hallo.
Hallo.
Ja, sie sind ein Milliardengeschäft, die Apps. Es gibt sie seit circa, Sie können mich gleich korrigieren, bei Bedarf 4-5 Jahren, zumindest unter diesem Namen. Im Juli 2008 beginnt die Statistik von Apples App Store zumindest. Von 2009 liegen die ersten Zahlen zu Apps vor. 300 Millionen Apps wurden damals heruntergeladen und schon 2010 waren es 4,5 Milliarden Apps, also ein enormer Sprung. Das waren ca. 6 Milliarden Dollar, die darüber eingenommen worden sind. Und die Zahlen, die ich für 2013 gefunden habe, prognostizieren ein Download-Volumen von 21,6 Milliarden Dollar. Das ist also der Trend. Die Medien werden mobil und die Inhalte kommen über Apps zu uns. Thomas Fritsche, 90F hat natürlich auch eine App. Klar, gut 400.000 Menschen nutzen diese, hieß es Ende August dieses Jahres. Wie sieht es im Moment aus bei Ihnen?
Ich muss zur Korrektur sagen, dass der Name Florian Fritsche ist.
Aber Thomas Fritsche, Entschuldigung.
Für uns ist die gesamte mobile App-Welt sehr, sehr wichtig. Wir haben zurzeit 600.000 Apps im Markt. Das ist jede Saison neu. Bei uns kostet eine Saison 2,99, weil das ja eine Fußballlogik ist. Wir haben sehr, sehr viele Nutzer. Grob gesagt ist die Hälfte der Nutzung von 9011 inzwischen komplett mobile über die Apps, was für uns einfach sensationell ist. Und das zeigen auch die letzten Jahre, wie das an Bedeutung gewinnt. Wir haben angefangen mit einer reinen stationären Nutzung unter www.9011.de. Und inzwischen ist es so, dass diese stationäre Nutzung immer mehr zurückgeht im Vorteil zur gesamten mobilen Welt, was für einen Radiosender auch relativ klar erklärbar ist und begründbar ist.
Wie teuer ist die App? Ist sie kostenlos?
Die ist, das ist sehr unterschiedlich. Wir haben drei Systeme bei den weitesten verbreiteten Mobilbetriebssystemen. Die iOS-App, die kostet etwas, weil das ein perfektes, geschlossenes System ist. Die kostet 2,99 bis vor wenigen Tagen, bis zur Apple-Willkür. Jetzt kostet sie 3,59. Dafür können wir aber nichts. Das ist passiert. Das ist eine ganze Saison. Und die anderen, also Android und vor allen Dingen Windows, die sind kostenfrei, weil in diesen Ökosystemen das ganze Bezahlmodell nach all unseren Erfahrungen nicht so weit ausgeprägt ist und es vor allen Dingen kein geschlossenes System ist, sodass wir sehr, sehr viel auch technische Probleme haben und es sehr viel Kritik dort immer gibt. Deswegen sind wir dort eher in einem kostenlosen Modell unterwegs.
Können Sie darüber Einnahmen generieren, außer diese 3,59, die es inzwischen sind, über diese Apps? Wie funktioniert das?
Ja, also wir verfolgen diese Strategie ganz gezielt und ganz bewusst. Das ist auch immer ein bisschen besonders bei 9011, wenn man das jetzt mit dem reinen Radiosender vergleicht. Für uns ist das ja der entscheidende Verbreitungsweg, IP. Deswegen legen wir darauf sehr, sehr viel Wert. Zum anderen bieten wir ein einzigartiges Produkt an, dass man alle Fußballspiele 90 Minuten live einzeln in Konferenz hören kann. Und das über einen mobilen Weg ist sozusagen hochgradig attraktiv. Dann kommt dazu, dass diese App-Entwicklung inzwischen auch komplex ist, sehr teuer ist. Man produziert quasi jeden Tag irgendwie ein neues Verbreitungssystem. Das war früher alles anders. Also das hat nicht nur Vorteile, das hat viele, viele Nachteile. Und deswegen muss das als Privatradiounternehmen ein Modell sein, was man vermarkten kann. Wir machen das mit zwei Seiten. Das eine ist ein Pay-Modell. Das wollen wir unbedingt probieren, durchsetzen. Noch dazu mit diesem attraktiven Live-Fußball. Und das zweite ist, dass das auch vermarktet wird im Sinne einer Werbevermarktung. Das heißt, an der gesamten mobilen Welt hängt dahinter ein Vermarkter. In unserem Fall ist das die Jocks. Und die vermarkten dort all das, was man kennt schon aus der Online-Welt. Das beginnt gerade mehr zu werden. Das ist für uns sozusagen die zweite Einnahmequelle. Und das sind inzwischen relevante Umsätze, sowohl Pay als auch die Werbevermarktung.
Und was bietet diese App? Hat man da mehr Services als zum Beispiel, wenn man es jetzt im Internet hört oder über DAB Plus oder so?
Das ist relativ einfach gesagt. Diese App bietet nur die Möglichkeit, dass ich unterwegs 90 Minuten Fußball hören kann oder reinschalten kann. Das ist das zentrale Argument. Wir haben uns bei der ganzen App-Entwicklung nach vielen, vielen Erfahrungen und Lehrjahren auch darauf konzentriert, dass man Fußball hören kann und dass man diesen entscheidenden USP nutzen kann. Bei allem anderen halten wir uns zurück, weil wir doch als Radiosender, der sowas anbietet, keine Click-Story entwickeln werden, weil wir einfach nicht die Ressourcen dafür haben im Vergleich zu anderen Wettbewerbern. Das heißt, diese App konzentriert sich auf diesen hauptsächlichen Fokus Fußballnutzung. Darum gibt es die Dinge, die alle haben, News, Ticker und. Aber das ist eine relativ reduzierte App, bei der ich nur den Vorteil habe, dass ich überall zugreifen kann und dann dieses mobile Hören, also das Stadion in der Hosentasche, so versuchen wir das immer zu bezeichnen, nutzen kann. Daran liegt der Vorteil.
Mir scheint es ja, aber darüber können wir noch diskutieren, für einen Radiosender leichter zu sein, eine App attraktiv zu machen, denn es geht, wie Sie sagen, ums Hören natürlich beim Radio. Und da gibt es ja auf der App keinen Unterschied zum normalen Radio, außer dass ich eben von terrestrischen Frequenzen unabhängig bin. Anders sieht das ja bei der Zeitung aus, Thomas Jöchler. Wie sieht es bei der Zeit aus? Sie haben eine App, ist klar. Welche Nutzerzahlen können Sie da vorweisen?
Hier muss man mal unterscheiden, dass wir eine Zwei-Marken-Strategie fahren. Es gibt ja die Zeit, das ist das Mutterhaus, und Zeit Online ist die Online-Marke. In der App haben wir so, die App selbst ist kostenlos, aber in der App enthalten ist der Premium-Bereich, der Zugriff auf die gedruckte, also auf die Inhalte der gedruckten Zeit. Das ist eigentlich diese Strategie, die auch in der Markenführung zwischen Zeit Online und der gedruckten Zeit stattfindet. Zeit Online eben als primär werbefinanziertes Medium. Diese Inhalte sind in der App auch kostenlos verfügbar und die Inhalte aus der gedruckten Version für Abonnenten kostenlos oder auch zum Einzeldownload. Das heißt, wir haben hier aus Sicht des Printprodukts einen weiteren Vertriebsweg, der sich aber nicht beschränkt auf eben die iOS-Geräte von Apple, sondern zum Beispiel auch Amazon und Kindle. Das heißt, digitale Lesegeräte allgemein tun sich hier als neuer Weg auf, um den Inhalt möglichst im Paket, wie man es kennt von der Zeitung her, an die Leserinnen und Leser zu bekommen. Ne? Ja. Die Verkaufszahlen sind hier sehr erfreulich und vor allem sie steigen laufend. Also das ist eigentlich das sehr, sehr Angenehme. Auf der anderen Seite gibt es eben den Inhalt, den wir auf Zeit Online haben. Und hier natürlich auch sehen wir, dass die mobile Nutzung auf die klassische Webseite sehr stark steigt. Wir sind hier momentan bei etwa 20% mobiler Zugriffe, wobei wir sicher dann auch noch diskutieren können, was man alles unter mobil subsumiert, weil natürlich auch die Tablets oder diese Zwischengrößen, die jetzt gerade auch sehr stark entstehen und kommen, sehr spannend sind. Ja.
Wie viele Apps können Sie denn verkaufen oder bislang bei der Zeit?
Das Erfreuliche ist die stark steigende Zahl. Ich kann jetzt die konkrete Zahl hier nicht nennen. Das ist
eine geheime Zahl.
Nein. Ich möchte einfach auch keine Fallzahlen nennen. Es geht im Prinzip, muss man hier sich unterscheiden zwischen Downloads der App und dann der regelmäßigen Nutzung der Apps, weil es ist ja auch so, das kennt wahrscheinlich auch jeder von seinem eigenen Smartphone. Man hat relativ viele Apps. Wie viele Apps nutzt man aber regelmäßig? Und eigentlich ist ja das die entscheidende Frage, dass ich eine regelmäßige Nutzung von den Apps bekomme. Speziell, wenn es dann noch verbunden ist, dass ich für eine Ausgabe bezahlen muss. Ja. Also ich glaube, das ist der Punkt, weil ja nur die App zu haben und nur den Download, den einmaligen Download der App zu haben, das ist eine schöne Erfolgsmeldung, aber es sagt nichts über die anhaltende Nutzung aus.
Erheben Sie das, wie intensiv das genutzt wird?
Ja.
Und wie intensiv wird es genutzt bei der Zeit?
Es wird sehr intensiv genutzt und für uns ist einfach die Herausforderung, wir sehen, dass es einfach dieser Kosmos an Endgeräten sich sehr auffächert. Und das ist einfach die strategische grundlegende Entscheidung, wie wir alle möglichst erreichen können. Ja, das betrifft sowohl die Inhalte des Printprodukts als auch die Inhalte von Zeit Online. Das ist eigentlich die spezielle Herausforderung, dass sich dieser Markt sehr auffächert und es noch viele, viele neue Anbieter gibt.
Michael Pretorius, Sie haben jetzt kein großes Unternehmen hinter sich, aber App, ist das für Sie auch ein Thema?
Naja, in der Forschung schon. Also ich erinnere mich damals das erste Mal in Berührung damit gekommen zu sein, als ich mir ein iPhone 1 geholt hatte, damals in den USA. Und damals gab es diese Apps erstmal noch gar nicht im ersten Jahr. Und man hat natürlich dann geschaut, Mensch, da gibt's so einen tollen mobilen Webbrowser. Und das Erste, was ich damals gemacht habe, war ein bisschen rumprogrammiert, ob man eventuell Podcasts damit aggregieren könnte. Das, was wir heute als Mediatheken sehen. Und letztendlich war für mich sehr faszinierend, dass diese Apps eine perfekte Verpackung sind für das, was wir eigentlich tagtäglich im Netz bekommen, nämlich einfach mobile Websites. Und wenn wir merken, dass wir einen Trend haben, dass das ganze Web unheimlich mobil wird, dann sind die Apps eine perfekte Verpackung, mit denen man Nutzerverhalten bepreisen kann. Also die Zahlungsbereitschaft, eine mobile Website aufzurufen, ist gleich null. Die Zahlungsbereitschaft aber, sich für 1,99, 3,99 so eine App runterzuladen, ist relativ hoch. Was technisch aber im Hintergrund passiert, ist nichts anderes, als dass eine mobile Website einfach schön verpackt wird. Und das ist natürlich hochinteressant für die Medienbranche, wo wir natürlich auch ein bisschen forschen, für welche Fernsehsender, für welche Radiosender sind da welche Dinge gut geeignet. Wobei man natürlich sagen muss, es wird schwieriger für die Medienunternehmen, da künftig vielleicht die App zu verkaufen, weil wir es einfach dann in Zukunft gewohnt sein werden, dass unsere primäre Webnutzung eine mobile Nutzung ist.
Das heißt, wir werden irgendwann nicht mehr die Apps haben.
Nein, das ist die Frage. Also was gewinnt letztendlich irgendwann? Ist es der Browser in dem Handy, den ich einfach nutze, um auf Zeit Online zu gehen oder auf 9011 oder auf jede beliebige andere Website, wo ich über eine Google-Suche vielleicht sogar drauf komme, auf einem mobilen Endgerät? Oder ist es die App, die ich mir bewusst vorher eben heruntergeladen habe? Und da merke ich eben in der eigenen Erfahrung, dass es so ist, dass ich von Marken, von Unternehmen, von Anwendungen, die ich sehr häufig und sehr gerne nutze, eben die App habe. Und was eben so eine situative Nutzung ist, wo ich sage, ach, das habe ich jetzt gerade mal gesucht, da schlägt meistens dann die mobile Website die App. Und das bedeutet dummerweise, dass man das eine nicht machen und das andere lassen kann, sondern muss sich auf diese beiden Welten einstellen. Und da ist eben dann die große Gefahr, oder nicht die Gefahr, aber das große Risiko für zum Beispiel einen Zeitungsverlag, dass ich ja wieder beide Welten anbieten muss. Die eine kannibalisiert die andere. In der einen biete ich es umsonst an, wie wir gerade von 9011 gehört haben. Gehe ich in ein schlechteres Telefon, ist die Anwendung umsonst. Gehe ich in ein besseres Telefon, muss ich bezahlen. Und je mehr Nutzer das natürlich nutzen, desto mehr kommen natürlich auch drauf, dass das eigentlich nicht so ganz das ist, was sie wollen. Ne? Und dementsprechend muss man dieses ganze Ökosystem für sich überschließen.
Was ist denn der Unterschied zwischen der App und dem Browser? Wird sich das dann perspektivisch noch groß voneinander unterscheiden?
Herr Hüchler? Im Moment ist es so, dass die App noch ein paar Alleinstellungsmerkmale hat. Ein Alleinstellungsmerkmal ist zum Beispiel die Push-Funktion, dass sie also auch von selbst aufpoppende Nachrichten, Eilmeldungen, Alerts durch eine App ansprechen können, ansteuern können. Das funktioniert über eine reine webbasierte, also eine Web-App, wie man es auch nennen könnte, also eine Webseite, noch nicht. Die Apps sind besser bei der Nutzung der generell sind sie besser bei vielen tiefer liegenden Funktionen, die Geräte bieten. Zum Beispiel die Geolokalisierung ist komfortabler und besser zu nutzen über eine native App und bei einer Web-App schwieriger. Die Entwicklung geht aber bei den Web-Apps sehr stark weiter, weil die Browser sehr stark weiterentwickelt werden. Man sieht es ja auch zum Beispiel sehr schön an diesen Rivalitäten zwischen Apple und Google. Apple hat mit der neuen Version von iOS zum Beispiel die früher immer von Haus installierten Apps von Google für die Karten oder auch für YouTube entfernt. Und ich sehe das in meiner privaten Nutzung, weil mein kleiner Sohn sehr gerne YouTube-Videos schauen will, und das geht jetzt nicht mehr automatisch über die App, sondern ich mache das jetzt über den Browser. Und Google bemüht sich natürlich jetzt sehr, eine schön nutzbare Web-App-Webseite zu bauen, um das zu kompensieren, ja, also dass diese App nicht mehr vorhanden ist, weil natürlich es wieder aufwendig ist, die App runterladen zu müssen. Ja.
Was ist der Unterschied zwischen einer Web-App und einer nativen App? Können Sie das kurz erklären?
Ja, also ich versuche es mal zu erklären. Also wenn man so eine iPhone-App zum Beispiel nutzt, dann ist die direkt für dieses Gerät programmiert. Das heißt, die kann zum Beispiel auf den Musikspeicher zugreifen, die kann direkt auf die Kamera zugreifen, die kann auf den GPS-Chip zugreifen, die kann auf das Telefon zugreifen. Also auf viele, viele Funktionen, die eben speziell in so einem Gerät drin sind. Nimmt man die andere Welt, so ein Samsung-Handy zum Beispiel, hat das wiederum andere Funktionen. Da ist der Chipsatz ein bisschen anders programmiert. Und man programmiert diese Anwendung perfekt auf dieses Gerät. Das heißt, die läuft einfach unheimlich flüssig, unheimlich zuverlässig. Und was man bei so einer Web-App hat, das ist eigentlich nichts anderes als eine mobile Webseite, die da gebaut wird, wo man sagt, die sieht halt einfach auf einem kleineren Display schöner aus. Und diese Web-App nutzt eben Funktionen, die das Telefon auch kann. Man muss dabei unheimlich viele Kompromisse machen, weil diese Website ja theoretisch für alle Geräte die gleichen sind. Ob es jetzt nun ein Amazon Kindle ist oder ob es eine, ich sag mal sowas wie Nintendo DS, da gibt es ja auch als mobiles Endgerät. Also da muss man dann ein bisschen weiter denken.
Florian Fritsche. Von 9011, sage ich mal, für unsere Hörer, die gerade einschalten.
Vielen Dank. Für uns, also ich versuche das mal noch mit so einem größeren Fokus. Die ganze mobile Welt ist völlig klar, entwickelt sich rasant und wir merken das in unseren Nutzerzahlen. Und 9011 ist ein wunderbares Produkt, um mobil genutzt zu werden. Das Ganze hat Vor- und Nachteile. Das eine ist ein geschlossenes System gegenüber diesem stationären System oder dieser reinen Webwelt. Das hat Vorteile, da kann man Pay-Modelle entwickeln, die ganzen Zeitungsverlage, letztendlich alle Medienunternehmen versuchen dort in einem System eine andere Erlösfinanzierung hinzubekommen. Auf der anderen Seite geben sie dort sehr, sehr viele Rechte ab. Es gibt Anbieter, die Daten haben, die den Zugang haben. Also da verdient wieder jeder mit. Das heißt, dieses geschlossene System hat Vor- und Nachteile. Zumindest ist es ein Weg. Auf der anderen Seite, das betrifft vor allen Dingen Verlage, sind die nicht hoch erfreut über viele, viele Dinge, die dort passieren, weil das solche Walled Gardens sind, wo sich jeder selber so ein bisschen als Gärtner fühlt. Für uns ist das noch ein ganz anderer und wichtiger Grund. Das gilt sicherlich auch für alle anderen Medienmarken. Ich bin eigentlich Medienwissenschaftler und für mich ist das alles deswegen vor allen Dingen faszinierend, weil das zum ersten Mal Systeme sind, wo wirklich alle Mediengattungen gleichberechtigt stattfinden. Bisher war es dann doch so, dass ich immer unterschiedliche Geräte noch nutzen muss und gerade sowas wie ein iPad oder ein iPhone in der App entwickelt sich dann dazu, dass ich zwischen Film oder Bewegtbild, Radio hören oder Audio, es muss nicht mehr Radio sein, Zeitung lesen, das ist alles auf einmal wunderbar zusammen. Und das ist zum einen faszinierend, eine Chance, zum anderen eine große Herausforderung für uns alle. Wir haben auf einmal Multimedia-Redakteure, die hatten wir früher beim Radio nicht und das gilt wahrscheinlich auch für die Zeitung. Das ist also wieder Vorteil und auch gleichzeitig ein Nachteil und eine Chance dabei. Und die größte Chance liegt für mich darin, dass wir immer überlegen, also zumindest bei 9011, was definiert in Zukunft die Mediennutzung? Und mit so einer Marke wie 9011 möchte ich gerne diesen Produkt quasi Beine machen. Und früher war das vielleicht ein blödes Bild, Tankstellen, da musste man immer noch hinfahren und dass die Medienunternehmen waren relativ, sagen wir mal, zufrieden und selbstsicher und haben dort das Produkt abgeliefert und alle mussten dorthin. Inzwischen ist es so, dass wir uns tagtäglich darum kümmern, dass wir zu den Hörern kommen und wir zu unseren Nutzern und dieses Produkt dann dabei zu haben in der Hosentasche, was fast alles definieren wird in Zukunft, näher kommen wir nicht ran. Deswegen wollen wir auch aus Marketing-Sicht und aus Markengründen einfach dabei sein.
Ganz kurz, ich muss mal kurz dazwischen fragen, weil Sie sagten, erstmals sind alle Medien gleichberechtigt sozusagen auf den Geräten vertreten. Ist das wirklich so? Ich denke mir, für eine Zeitung oder Zeitschrift, das ist doch viel schwerer, sich im Netz zu präsentieren, die ganze Komplexität einer dicken Zeit zum Beispiel digital darzustellen als für einen Radiosender.
Das ist ja das, was Sie daraus machen. Aber es war noch nie so einfach oder noch nie so schlimm aus Sicht eines Medienanbieters, dass ein Kunde, ein User gleichberechtigt von links außen bis rechts außen alle Medien nebeneinander auf einem Device nutzen kann. So, das heißt, der Klick irgendwo hin, das war noch nie so einfach. Das bedeutet für alle, die dort stattfinden, dass sie sich Gedanken machen müssen, was den User dazu bringt, dass er lieber die eine klickt und weniger die andere. Das hat Vorteile und Nachteile. Wir merken das ganz extrem. 9011 ist ein multimediales Produkt. Von uns wird immer mehr verlangt, aus dieser Radiowelt, reinen Audiowelt raus, mehr anzubieten. Wir versuchen, das ein bisschen zu reduzieren und zu fokussieren. Aber der Klick zu kicker.de, die auch überlegen, wie sie hier multimedial stattfinden, bis hin zu anderen, ist einfach so nah und auch in dieser ganzen Welt, wie das aussieht, grafisch, was die anbieten, dass das schwierig wird und da bedarf es Marketing, Leute, die sich damit auskennen, Programmierung, Ideen dazu, Kommunikation, das wird sozusagen anstrengender, nicht einfacher.
Michael Petrolis. Ja, vor allem findet ja auch noch ein Paradigmenwechsel statt in der Medienproduktion. Das Interessante ist, dass eine Zeitung, die gedruckt wird, eigentlich ein sehr teures Medienprodukt ist in der Produktion mit dem Druck. Eine Zeitung über eine App zu delivern, ist unheimlich billig. Man muss auch nicht mehr diese ganze dicke Zeitung oder die dicke Zeit, wie es gerade genannt wurde, auf ein Gerät packen, diese 600 MB
Download. Aber das will man doch vielleicht. Die Zeitung soll auch nicht dünner werden.
Nein, die wird ja nicht dünner, die wird ja sogar noch viel größer, nur ist es eine sehr granulierte Nutzung. Wir lesen eben nicht das ganze Ding, sondern wir nutzen einzelne Medieninhalte. Wohingegen, wenn wir Radio und Fernsehen ansehen, ist es nochmal komplett andersrum, weil Radio und Fernsehen eigentlich ein sehr günstiges Produkt sind, wenn es darum geht, es zum Hörer oder zum Zuschauer zu bringen. Die Produktion, Studio, Pipapo, das ist alles teuer, aber dieser Weg über den Äther zu gehen, über den Satellit, über den Funk, das ist extrem billig. Und das verändert sich gerade. Weil die Streaming-Kosten, also die dicken Leitungen, die man braucht, um Video richtig schnell zu übertragen, um Audio richtig gut zu übertragen in der perfekten Qualität, sind viel, viel teurer über das mobile Endgerät als zum Beispiel über UKW oder über DAB Plus oder was wir auch immer haben, so dass es für die Radiosender und für die Fernsehsender spannend wird, sich zu überlegen, wie sieht da eigentlich unser Geschäftsmodell aus, weil die nämlich jetzt momentan sich überlegen müssen, wie können wir das, was wir an Mehrkosten für den Vertrieb haben, für das Verbreiten, eventuell wieder in einer besseren Werbeerfahrung, also sprich Targeting, welchen Nutzer kann ich direkt ansprechen, oder in so einem Freemium-Modell, wie wir es gerade von 9011 gehört haben, also ich zahle ein bisschen was für manche Inhalte, wie können wir das refinanzieren? Weil von Radio und Fernsehen sind wir momentan gewohnt, das ist komplett umsonst, ja, und das wollen wir natürlich jetzt auch mobil haben, das wollen wir auf den iPads, das wollen wir auf den Spielekonsolen, auf dem Computer, überall, auf den Handys, und bei der Zeitung, da wollen wir es auch mobil, aber da ist eine Zahlungsbereitschaft wieder eine andere. Das ist total umgekehrt momentan.
Trotzdem nochmal an Thomas Jöchler von Zeit Online gefragt. Ist es nicht viel, viel schwieriger für eine Zeitung, die ganze Komplexität digital darzustellen, auch wenn sie jetzt vielleicht kostenmäßig im Vorteil sind gegenüber den audiovisuellen Medien? Dafür haben sie halt eben dieses andere Problem, oder?
Ja, natürlich ist das eine spezielle Herausforderung. Deswegen gibt es ja auch zum Beispiel bei der Zeit eben diese eigene Tochter Zeit Online, wo sehr viel dieser multimedialen Aktivitäten gebündelt wird. Zu dem Punkt vorhin, es ist der generelle Punkt ist natürlich, dass man einerseits eine starke Segmentierung in der Nutzung hat, aber zugleich eben auch als Verlagsmedienhaus schon einen Anspruch hat, eine möglichst breite Berichterstattung, auch viele Ressorts abzudecken. Also inhaltlich diese Breite, und das ist auch ein Punkt, wo man jetzt sagen kann, das ist neben dem aufwendigen Druck, ist natürlich die Redaktion das Herzstück eines Printhauses. Jetzt kann man sagen, dass der Vertrieb über digital leichter fällt. Andererseits muss man auch sehen, dass es eben sehr viele verschiedene Endgeräte gibt. Das ist ganz trivial, ist es auch nicht. Man muss das einfach ergänzen. Und was unser Ziel einfach ist einerseits multimediale Anreicherung schon auf Artikelebene, auch online zu machen. Das ist mit sehr vielen Tools, die es auch gibt, möglich. Es funktioniert auch gut. Man muss die Leser natürlich mitnehmen, dass es keine Überforderung wird, aber zugleich steigen auch die Ansprüche der Leser sehr stark, dass hier multimedial berichtet wird. Die Herausforderung, die wir da sehen, ist, dass das auf allen Geräten dann auch funktioniert. Zum Beispiel ein Bereich, der für uns bei Zeit Online sehr wichtig ist, der Bereich Datenjournalismus. Das heißt, aus Daten, wir sind umgeben von Daten. Wir generieren gerade mit zum Beispiel diesen mobilen Geräten selbst sehr viele Daten, die natürlich sehr viel über unser Verhalten, allein wenn man an den Ort, der laufend gespeichert wird, denkt, aussagen. Das heißt, hier gibt es sehr viele auch datenschutzrechtliche Fragen, es sind gesellschaftspolitisch relevante Fragen. Das heißt, das ist ein wichtiger Punkt für uns Datenjournalismus. Hier denkt man zum Beispiel sehr schnell an große Visualisierungen und dann hat man sofort die Fragestellung, wie mache ich eine Visualisierung, die ich an einen großen Monitor adressiere, wie funktioniert die auf einem kleinen Display? Das sind so konkrete Fragestellungen aus der Praxis, wo man dann einfach sehen muss, dass man, es gibt dieses Schlagwort des Mobile First, dass man zuerst an das kleine Gerät denkt, weil das kleine Gerät, also das kleine Display, ich denke jetzt eher an diese visuelle Wahrnehmung, das kleine Gerät braucht eine einfache Kommunikation oder reduziertere Kommunikation. Ich kann nicht viele spalten, ich muss möglichst linear erzählen. Ich muss eigentlich, journalistisch gesprochen, schneller auf den Punkt kommen. Das heißt, wenn man das nutzt und das versuchen wir im Denken, dann ist man schnell am Punkt und ist dort, wo es relevant ist und wo es die Leser interessiert. Und von dort her dann auf das größere Ausgabegerät zu gehen, ist dann eigentlich leichter,
also Sie als umgekehrt. Planen direkt schon eine Kombination, eine Verbindung hier, das kommt aufs Kleine und führt zum Großen, oder?
Ja, also was wir nicht sehen, dass es machbar ist, dass man für eigene Ausgaben produziert für verschiedene Geräte, weil wir haben, auch wenn wir uns unsere Browser oder Statistik anschauen, es gibt nicht, dass man sagen, es gibt drei typische Geräte, es gibt drei Dutzend typische Geräte oder Auflösungen. Jede Woche kommt ein neues dazu, jetzt das iPad Mini, dann gibt es bei den Galaxy-Geräten oder bei den Samsung-Geräten oder generell. Also es gibt so eine Bandbreite, dass man nicht sagen kann, jeder hat ein iPhone, jeder hat dann zu Hause ein Tablet oder einen PC. Hier gibt es eine große Bandbreite. Zugleich geht es oben auch weiter. Also es kommen noch Geräte mit sehr viel stärkeren Auflösungen, diese Retina-Geräte, das heißt die Display. Es werden viel schärfer, man kann hier auch bildmäßig sehr viel mehr machen. Das heißt, es werden kleine Geräte, es gibt große Geräte. Wir wollen eine Produktion haben, die möglichst alle Geräte möglichst gut serviciert. Ja.
Mobile Zukunft ist ja das Schlagwort, aber wie mobil wird eigentlich jetzt schon konsumiert? Ist es nicht doch noch hauptsächlich stationär? Also zum Beispiel 70% aller Smartphones, die im Umlauf sind, alle Handys, die im Umlauf sind, sind noch keine Smartphones. Es ist ja eine ganze Menge. Es ist ja noch die Mehrheit der Bevölkerung. Ist es eigentlich in Wirklichkeit noch Zukunftsmusik, mit der man jetzt schon experimentiert? Gucken, hören, nutzen wir eigentlich noch konventionell allgemeines Kopfschütteln hier im Studio?
Also um eine Zahl zu bringen, 55% der Nutzung bei Facebook, nur als Beispiel, findet auf dem Handy statt. Das heißt, das größte soziale Netzwerk mit 1 Milliarde Nutzern ist zu über der Hälfte eine mobile Nutzung.
Ja, aber auch 30% aller Handys nur. Denn wenn es nur 30% Smartphones sind, dann ist es ja doch relativ wenig.
Ja, es ist eine enorme Nutzung. Ja. Und eine andere Zahl, die ich sehr interessant fand, die wiederum aus dem Verlagswesen kommt, ist, dass die, wenn man mal die großen Verlage zusammennimmt, findet mittlerweile auf den Websites der Verlagshäuser 30% der Zugriffe kommen von einem Smartphone mittlerweile bei einer Zeitungswebsite. Was auch zeigt, dass die Zeitung auch nicht unbedingt jetzt auf den Desktop-Computer im Büro gewachsen ist, sondern einfach wirklich so wieder genutzt wird, wie früher eben auch, nämlich in der Hand. Und alleine, ich meine, ich bin gestern mit der BVG hier durch Berlin gefahren und ich schaue mir einfach an, wie viele Leute sitzen mit einem Telefon da und spielen oder surfen oder machen irgendwas. Hätten wir uns das vor 5, 6 Jahren angesehen, wären die alle mit einem Magazin, mit einer Zeitschrift, mit irgendwas da gesessen. Also man kann so ein bisschen auf die Zahlen hören, aber man muss auch einfach nur mal in die Welt reinschauen. Das sieht vielleicht in Ballungsgebieten noch ein bisschen deutlicher aus, aber das ist dieses Thema Mobile First, dieses Thema, wir nutzen das Internet primär mobil, das ist nicht mehr weit weg.
Ja, aber Zahlen können ja so eine persönliche Wahrnehmung durchaus auch mal relativieren. Das ist ja auch nicht so verkehrt. Und wenn Sie jetzt sagen, 30% nutzen die Zeitung auf dem mobilen Endgerät und 30% von 30% sind ja, können wir jetzt alle rechnen, dann doch nicht so viel erstmal.
Natürlich ist es so, dass wir bestimmte prozentuale Bereiche haben und dass nicht jeder ein iPhone hat und nicht jeder ein Smartphone hat. Dennoch ist es so, ich habe die Zahl jetzt nicht im Kopf, aber allein die ein Smartphone haben, machen schon, glaube ich, 80% all dessen aus, was dort in diesem Bereich genutzt wird, bezahlt wird und so weiter. Das heißt, wenn man die Verbreitung sieht und die ist relativ klar, was in den nächsten Jahren dynamisch dort passieren wird, zeigt das ja, in welche Richtung das geht. Ja. Ich kann ja nur für 90F sprechen, was das betrifft, unsere Nutzerzahlen. Und wir haben es ein bisschen einfacher, weil, das gebe ich offen zu, wir transformieren ja nichts. Wir dürfen zum Glück frei anfangen und uns komplett der neuen Verbreitungswege bedienen. Aber bei uns ist das so eine rasante Entwicklung, dass es gibt Spieltage, da landen wir bei 60-70% mobiler Nutzung. Das ist unterschiedlich und abhängig von vielen, vielen Sachen. Im Schnitt liegen wir jetzt so bei 50-40% mobiler Nutzung. Und wie gesagt, vor 3 Jahren war das gar nicht so. Und das geht rasant so weiter.
Wobei Sie ja auch eine Killer-Applikation haben. Ne? Ich meine, mit Fußball ist jetzt nicht böse gemeint, da wollte ich jetzt sagen, kann man nicht so viel falsch machen, das ist auch Quatsch. Aber das ist natürlich so ein tolles inhaltliches Produkt. Ne? Das ist natürlich irre. Das werden nicht viele Ihnen nachmachen können.
Mit dem Inhalt nicht nachmachen können, aber das zeigt wieder, komme ich zurück zu den Gefahren oder den Herausforderungen. Der Wettbewerb ist enorm groß. Also wir bieten ein einzigartiges Produkt nach Sky, wo man das sehen kann oder wenn man ins Stadion gehen kann, ist das sozusagen in der Kategorie das drittwichtigste, weil wir alle Spiele haben, wenn man das jetzt mal auf die Bundesliga allein bezieht. Dennoch gibt es jede Menge andere Angebote, wo sie einfach in der mobilen Welt dieses Time to kill, Time to fill, ich guck mal kurz, wie es steht und höre das nicht. Da gibt es also tausende Angebote wahrscheinlich, die das alles haben und gegen die müssen wir in irgendeiner Form bestehen und das geht aus einer Mischung mit diesem Content, das ist völlig klar, da haben wir es einfacher mit dieser mobilen Audionutzung, das ist auch einfacher, Leute hören das und dann müssen wir noch die Sachen anbieten, die die Leute letztendlich nicht verschwinden lassen bei uns, sodass wir das auch haben.
Dann gibt es natürlich noch Sachen, die ohne App eigentlich heute gar nicht mehr denkbar sind. Also dieser berühmte Spruch, gibt es da eine App dafür? Der ist ja mittlerweile in die Realität gewachsen. Nehmen wir das Beispiel, ich rufe mir ein Taxi. Also vor ein paar Jahren hätten wir eine Telefonnummer gewählt, wären am nächsten Taxistand gegangen. Heute machen wir dafür eine App auf unserem Smartphone. Ich sehe meine Geoposition, wo ich gerade bin, sehe, wie viele Taxis fahren um mich herum, drücke auf Taxi bestellen und wie oft ist man vor 5 Jahren in ein Taxi eingestiegen und hat gesagt, guten Morgen Norbert. Und heute sehen wir, wie heißt der Taxifahrer? Was hat der für eine Bewertung? Was hat der für ein Auto? Ich sehe schon das Kennzeichen, während der zu mir herfährt. Das sind alles Dinge, jetzt mit der Kombination, was du gerade gesagt hast, mit Datenjournalismus, mit der Kombination aus das Nutzen, was in dem Gerät drinsteckt, von der Geoposition über die Telefonnummer, alles Mögliche. Und auf einmal entsteht da ein Geschäftsmodell von diesen neuen Apps, die ganze Taxi-Innungen einreißen. Also tradierte Geschäftsmodelle über viele, viele Jahre, wo so eine kleine, mini-publige Website herkommt und das alles von einem Tag auf den anderen kaputt reißt. Und auch das finde ich unheimlich spannend an dieser App-Ökonomie. Man könnte von situativer Intelligenz sprechen, was da passiert. Also, dass wir in dem Moment, wo wir was machen, neue Informationen haben, die wir ohne diese App gar nicht gehabt hätten.
Gut, also wir sind uns einig, die Zukunft ist mobil. Es gibt ja auch schon so Menschen, die daran forschen, dass man den Computer mal auf der Kontaktlinse hat irgendwann, vielleicht so in 30 Jahren, also gar nicht mehr so weit weg. Und dann haben wir vielleicht gar nicht mehr das Smartphone in der Hand, sondern die Kontaktlinse und sehen alles sozusagen vor unseren Augen, ohne dass es jemand sonst noch sieht.
Also das ist jetzt vielleicht, das macht mir eher ein bisschen Angst, wenn es so wäre.
Wieso?
Aber die Zukunft ist mobil. Ich komme nochmal zurück auf den Punkt, die muss auch deswegen mobil sein und wir als Medienunternehmer versuchen dort ja ständig parat zu sein, weil das, was ich in der Hosentasche habe, näher geht's nicht. Und das definiert, so sehe ich das zumindest persönlich, immer mehr das, was ich drumherum nutze, im Auto. Wir haben sehr viel mit der Autowelt zu tun, aufgrund auch von DAB+, dem digitalen Verbreitungsstandard, den wir mit 9011 auch nutzen und sprechen viel mit BMW, Mercedes und all den anderen. Und auch dort ist es so, wenn ich das richtig verstanden habe, ist alles sehr, sehr technisch dort, dass im Endeffekt die auch nur darauf abzielen und nicht dagegen ankämpfen wollen, dass das, was der Kunde, der Fahrer, User mitbringt, im Endeffekt in seiner Hosentasche steckt. Und das wird zunehmen. Das Gleiche stelle ich zu Hause fest. Das, was ich im Smartphone habe oder in einem Telefon zu Hause, das definiert, was ich wo nutze, dass das so ein Abspielgerät wird. Und ich rede jetzt noch von der Minderheit, völlig klar. Aber wenn man das sich anguckt, wird das das entscheiden. Deswegen müssen wir irgendeinen Weg finden, wie wir dort stattfinden auf diesem mobilen Device. Und deswegen bin ich überzeugt davon, dass das wird. Ob das gleich in der Linse endet, da fehlt mir jetzt die Vorstellungskraft.
Doch, das soll so kommen. Das, man forscht daran zumindest.
Ich habe es noch nicht vorbestellt.
Wollen wir mal gucken, was das für die Nutzer bedeutet. Welche Chancen haben die Nutzer durch diese ganzen mobilen Möglichkeiten? Okay, sie sind ortsunabhängiger, auf jeden Fall, weil sie können, wie Sie schon sagten, überall und jederzeit, wenn sie das entsprechende Netz haben zumindest, die Inhalte nutzen. Können sie aber auch mehr die Inhalte personalisieren? Wird es dazu führen, dass sie vielleicht ihren individuellen Nachrichtenstrom sich bilden und sich ihre individuelle Zeit oder ihr individuelles 9011 und so weiter zusammenstellen? Thomas Jöchler von Zeit Online?
Ja, was wir sehen ist, dass das schon eine Realität ist. Man denkt an das Social Web, also die Nutzung durch Empfehlungen, Hinweise von meinen Freunden, sei es zum Beispiel über Twitter oder über Facebook, ist schon jetzt ein relevanter Faktor. Daneben gibt es ja noch die Nutzung, die man nicht vergessen darf, dass man auch einen Link einem Freund oder einem Freundeskreis per E-Mail weiterschickt, ganz traditionell. Das funktioniert ja auch. Das ist auch ein schöner Vorteil des Webs im Gegensatz zum Beispiel zu nativen Apps, wo ich keinen direkten Deep Link auf einen einzelnen Artikel zum Beispiel habe, den ich jetzt empfehlen möchte meinen Freunden, die vielleicht zu diesem Thema betroffen sind oder die das sind aus dieser Gegend stammen, wo der Artikel sich darauf bezieht. Das ist also ein wichtiger Punkt und das ist ja jetzt schon so, dass wir sehen, auch bei der klassischen Webseite erfolgt ein großer Teil der Nutzung eben nicht mehr über die Startseite, dann in das Ressort wechseln, dann die Artikel lesen, sondern manche und eigentlich sehr viele Leute steigen auch schon direkt in der Tiefe ein, landen in der Tiefe bei einem einzelnen Artikel, der für sie empfohlen wurde, der für sie hohe Relevanz bringt. Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Diese Personalisierung wird in dieser Form, das wird sicher weitergehen. Für uns da die Herausforderung einerseits, natürlich muss man auch sehen, dass es einen Wechsel der Geräte gibt. Das ist so ein klassisches Use Case eben in der Früh am Weg, das mobile Gerät, dann zum Beispiel am Arbeitsplatz das größere Gerät, wo ich vielleicht komfortabler auch mal etwas Längeres lesen kann. Am Abend vielleicht die Nutzung klassisch am Tablet. Das wäre jetzt so ein Modell, wo man sagt, okay, es wäre eigentlich sehr schön, wenn ich diesen Benutzer über alle Geräte hinweg kenne und ihm über alle Geräte hinweg seine Empfehlungen anbieten kann und vor allem ihm auch einen Service biete, dass er diese Inhalte, die er am Mobil vielleicht gefunden hat, nur noch nicht fertig lesen wollte, am Abend dann vorbereitet bekommt.
Braucht man denn dann als Zeitung überhaupt noch diesen Publizierungsrhythmus? Ich meine, Sie kommen jetzt jeden Donnerstag mit, ich sage es nochmal, einer dicken Zeitung raus, was ich nicht negativ finde, aber sie ist halt schon, muss man ganz schön tragen. Braucht man dann überhaupt noch diesen Publizierungsrhythmus oder könnte man nicht sagen, okay, wir werfen die Artikel raus, wenn sie fertig sind, vielleicht auch schon mal vor dem Donnerstag, weil es dann aktuell ist und muss nicht zwei Tage warten und so weiter?
Naja, das passiert ja jetzt schon bei Zeit und Zeit Online.
Das ist klar, aber
Die Zeit hat, das ist einfach das grundlegende, der Unterschied zwischen einer Wochenpublikation. Zum Beispiel, wir haben die US-Wahl. Ja, jetzt, wir berichten natürlich live in der Nacht und Sie können das auch live in der Nacht auf Zeit Online schon nutzen. Die Analyse und die tiefergehende Berichterstattung der Zeit-Print-Redaktion kriegen Sie wie gewohnt vielleicht am Donnerstag. Ja.
Aber brauche ich doch gar nicht mehr eigentlich das Wochenmagazin vorher.
Dann sollte der Kollege antworten, ich sage dann schon noch was.
Ich meine, Sie arbeiten ja die ganze Woche dran, logischerweise, ne? Aber man könnte das ja auch, diesen Rhythmus früher oder später, erledigt er sich doch, oder?
Ich muss eine Lanze finden. Man sammelt ja auch so ein bisschen. Also ja. Es ist zum Beispiel so, also wenn wir jetzt mal die moderne Welt sehen, wenn wir jetzt mal ganz anders anschauen, zum Beispiel Richtung YouTube, dort entstehen neue Serien, wo auch Menschen, die unheimlich viele Millionen Views um sich bündeln, auch sagen, hey, nächsten Dienstag oder nächsten Donnerstag gibt's was Neues. Also auch da findet ein Medienproduktionsprozess statt, der eben nicht immer live und immer alles sofort ist, sondern man sich eben auch Mühe gibt hinter den Kulissen und sagt, ich bastel da was. Ja, wir verpacken ja auch ein Geschenk und noch uns dafür ein bisschen Zeit. Und ich glaube, dass es beide Wege gibt, dass man sagt, wir sind komplett live drauf mit dem Ticker und gleichzeitig sammeln wir jetzt erstmal und freut euch drauf, das kommt morgen raus, so wie wir uns auch Weihnachten freuen. Wir könnten uns auch jeden Tag irgendwelche Geschenke machen.
Also diese Tradition wird vielleicht bleiben, weil man es einfach
Weil wir ein Gewohnheitstier sind. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier und wir putzen unsere Zähne morgens und abends. Wir könnten sie auch den ganzen Tag tagsüber putzen, was auch manche von uns machen, weil es auch sinnvoll ist. Aber wir sind es gewohnt, morgens und abends Zähne zu putzen.
Also ich oute mich gleich, ich bin auch ein großer Freund der Zeit und es gibt triftige Gründe, warum die so bleiben sollte. Aber das sehe ich ganz genauso. Ich würde sogar, sagen wir mal, was das Thema betrifft, noch ein bisschen gravierender beantworten. Das ist die entscheidende Frage, die Sie sich stellen müssen, wie man das weiterentwickelt. Es gibt ganz, ganz wichtige Gründe, warum heute weder die Zeit noch ein anderer Verlag sich das leisten könnte, das komplett einzustellen, weil bis heute keiner in der Lage ist, dieses gelernte Geschäftsmodell online abzubilden. Das würde niemals funktionieren. Das ist auch leider die große Sorge. Und darüber machen sich mehr als wir drei Leute hier oder wie vier Leute Gedanken, wie das sein kann. Ich finde auch für den Nutzer, das beschreibt das vielleicht ganz gut. Als wir angefangen haben mit 9011, ist so dass der klassische Anspruch eines Medienunternehmens. Wir haben Redakteure, die sind ausgebildet, wir bieten den Usern an, was die nutzen wollen. So beim Fußball relativ einfach, so eine Konferenz kennt man von Samstagnachmittag von einem anderen Produkt. Das ist inzwischen ganz, ganz anders. Ich habe mich irgendwann mal dazu durchgerungen zu behaupten, dass ich und alle meine Kollegen und wahrscheinlich ihr auch Medienkuratoren immer mehr sind. Wir bieten etwas an, was der Nutzer wahrscheinlich so nutzt, wie er das möchte. Vor Jahren, ich habe auch mal beim Zeitungsverlag angefangen, das fängt dann an auf Kundenseite oder auch auf Kundenseite im Sinne von Leuten, die Firmen, die Anzeigen schalten, bis hin zu Nutzern von einer Zeitung. Wenn die anfangen würden zu sagen, sie wollen nur noch den Sportteil, bröckelt sofort das gesamte Businessmodell auseinander. Das ist das eine. Auf der anderen Seite entspricht das aber der heutigen Nutzungsgewohnheit. Das atomisiert die ganze App-Welt. Und deswegen kann man aber das eine nicht sein lassen, bis man nicht eine Idee hat, wie das andere funktioniert. Aber das hat
die Erwartungshaltung ist gestiegen. Wir wollen alles immer haben.
Genau.
Wir wollen immer alles haben. Wir sind es gewohnt, dass wir auf der Couch heute sitzen und
alles und sofort
auf dem Tablet schauen, was im Fernsehen läuft. Also Programmzeitschriften zum Beispiel haben sich komplett verändert. Ja. Wir haben mittlerweile Anwendungen, dass wir uns einen Film auf dem Smartphone anschauen und den quasi auf den großen Fernseher hinüberwinken. In übernächste Woche wird eine neue Spielekonsole erscheinen, die gleich mit zwei Displays kommt, nämlich einmal den großen Fernseher und einmal in der Hand von Nintendo die neue Konsole. Also auch da haben wir diese Second Screen Experience, also der zweite Bildschirm. Wir sind es gewohnt, wenn wir uns heute einen Mietwagen nehmen von BMW, dann haben wir da kein Navi mehr drin so in der Richtung, sondern wir klinken unser eigenes Smartphone ein und darin steckt die Intelligenz, was du auch gerade gesagt hast. Ja? Also das ist schon dieses Smartphone, was wir allein an Sensoren am Körper haben, mit GPS, wo sind wir, wo sind meine Freunde gerade, diese ganze Intelligenz, die wir rumtragen, die gibt uns natürlich eine unheimliche Macht in die Hand, ja? Und gleichzeitig aus dieser Gewohnheit entsteht auch ein unheimlicher Erwartungsdruck, den wir haben.
Thomas, ich will natürlich die Zeit auch nicht abschaffen. Das ist nicht der Punkt, sondern die Frage ist, ob man sie verflüssigen kann. Ne? Also ob man sie verflüssigen kann, dass man eben schon die Inhalte flexibler reinstreut. Also ich sehe es ja auch beim Radio. Wir haben ja auch Wochensendungen, die läuft dann zum Beispiel Samstag. Dann nehmen wir aus verschiedenen Gründen schon mal ein Interview vorher auf. Und dann denken wir, ach, könnte man doch eigentlich schon gleich ins Netz stellen, komplett. Wieso denn jetzt noch bis Samstag warten? Ne? Also diese Verflüssigung, die halt eigentlich so diese alten Strukturen immer mehr erodieren lässt.
Ich verstehe, was Sie meinen. Also wir haben einfach diese Situation, dass wir momentan dieses Setting mit dieser Zwei-Marken-Strategie haben. Wir haben auch Print-Autoren oder auch Korrespondenten, die auch nicht immer am Donnerstag, sondern auch unter der Woche für Zeit Online auch berichten. Auch zum Beispiel aus dem US-Wahlkampf gibt es das. Also es gibt es punktuell und das passiert. Aber das Produkt, der am Donnerstag erscheinenden Zeit, gedruckten Zeit, das ist nach wie vor das Mutterschiff. Ja. Das ist auch auf absehbare Zeit, bleibt das sicher so.
Es gibt ja auch andere, die das so sehen. Gerhard Zeiler, ehemals RTL-Chef, hat auf den Münchner Medientagen zur Fernsehnutzung gesprochen. Und er hat gesagt, dass gerade mal 18% der im Fernsehen gesendeten Minuten in den USA zeitversetzt geguckt wurden. Also ein Fünftel, nicht allzu viel. Und darum sieht er auch keinen Trend zum zeitversetzten Fernsehen, jetzt mal analog zum Radio oder zur Zeitung gesagt. Und knapp 60% aller Fernsehsendungen werden in den USA im Kreise von Freunden und Familien gesehen. Also auch nicht so eine starke Individualisierung. Sein Fazit lautet, Revolutionen sehen anders aus.
Würde ich komplett widersprechen, auch wenn es Herr Zeiler ist. Das muss man stark unterscheiden und dafür steht er auch und das bringt er auch zum Ausdruck. Das bringe auch ich in meiner Funktion als Geschäftsführer zum Ausdruck. Wenn man die professionelle Seite ansieht, dann müssen wir einen Weg finden, wie wir das parallel hinbekommen. Wenn man die Nutzerseite ansieht, gebe ich ihm nicht recht, das atomisiert sich und zwar rasant in jeder Hinsicht. Ich kenne in meinem Freundschaftskreis gibt es kaum noch jemanden, der auf irgendeine Form von es kommt der Tatort um 20.15 Uhr wartet. Bei der Zeit, das ist eine ganz besondere...
Da würde ich jetzt widersprechen. Gerade der Tatort ist zum Beispiel ein Produkt, das funktioniert dann wunderbar in Kombination mit dem Social Web. Ja? Und da gibt es diese zweite Diskussion, die mir den Tatort extrem anreichert, wenn ich den Twitter-Stream dazu verfolge. Und da findet gerade das Live-Event im Fernsehen hat einen extremen Nachhall auch im Internet. Also das würde ich gerade.
Ich spitze das jetzt zu, weil das klingt von einem ehemaligen Fernsehmanager. Legt euch alle wieder hin, wir brauchen uns keinen
Spaß. Genau. Also die sind auch falsch, man muss auch dazu sagen, diese Zahl beobachtet zeitversetztes Fernsehen, wie sich Fernsehmacher zeitversetztes Fernsehen vorstellen. Da läuft ein Festplattenvideorekorder im Hintergrund oder man nutzt die Mediathek eines Senders. Das ist die Beobachtung in diesen Zahlen. Wenn man aber zum Beispiel mal sieht, dass allein YouTube in den USA an einem Samstagabend mehr Reichweite hat im On-Demand, also im zeitversetzten Fernsehen, als alle 5 großen TV-Sendernetzwerke zusammen, dann sind diese Zahlen dieser Betrachtung nicht drin, weil man YouTube nicht als Fernsehen betrachtet. Aber letztendlich ist YouTube heute eine Fernsehnutzung. Wenn Sie einen 14- bis 17-Jährigen fragen, was der schaut YouTube. Der hört auch nicht mehr Radio, sondern der hört YouTube. Der lädt sich da Musikvideos runter und lässt sie laufen. Also unsere Vorstellung, was ist Fernsehen, was ist Radio, was ist eine Zeitung, verändert sich natürlich auch mit dem, wie wir Geräte nutzen. Und wenn ich ein Smartphone oder ein Tablet vor mir habe oder ein Amazon Kindle, dann ist auch meine Definition von Buch irgendwann eine andere.
Also eine Schutzbehauptung von Gerhard Zeiler.
Mir war wichtig nur, das zum Ausdruck zu bringen, das ist die Sicht eines Managers, einer klassischen Mediengattung und die nehme ich auch ein, ganz gewiss, dass man dafür Mittel und Wege findet und dass die Revolution nicht angefangen hat. Aber aus Nutzersicht stellt sich das durchaus ein wenig anders dar. Ich kenne die auch, die Tatort-Leute, muss man noch mal dazu sagen. Aber immer noch ein Satz zur Zeit. Der Spiegel, den haben wir heute nicht hier, das ist ein wunderbares Thema, weil der Spiegel ist ein Wochenmedium. Und heute ist Spiegel eine wahrscheinlich sensationell häufig genutzte Seite, weil alle im Büro ständig da draufklicken und auch am App draufklicken, weil das eine sekündliche Nachrichtenportal geworden ist. Es hat eine ganz andere Funktion eingenommen. Und man muss sich sozusagen nicht groß wundern, dass die Zahlen wahrscheinlich der verkauften Spiegel, also der Printausgabe, eher zurückgehen. Dennoch können die das Geschäftsmodell so nicht abbilden, wenn das von heute auf morgen anders wäre. Bei der Zeit kommt ein ganz anderer Faktor dazu. Das ist eine der wenigen Zeitungen, die an Auflage gewinnt. Warum ist das so? Weil das eine Mischung ist aus erstens dem tollen Produkt, der Marke und zweitens auch dem, dass das eine luxuriöse Gewohnheit ist, eine Angewohnheit, dass ich gern mache, dass ich darauf warte, am Donnerstag, wie das, was du gerade gesagt hast, Geschenk verpackt zu Weihnachten. Das wird auch noch lange, lange hoffentlich so sein. Das gilt auch für so eine FAS am Sonntag. Aber bei allen anderen, die unter der Woche erscheinen, atomisiert sich das gerade, weil das braucht man nicht mehr notwendigerweise. Das heißt jetzt nicht, dass keiner mehr Zeitung lesen wird. Bitte nicht falsch verstehen, ich spitze nur zu.
Also ich fasse zusammen, wir werden beides parallel haben, die individuelle Zeitungszusammenstellung und trotzdem noch das Geschenkpapier umrandete, mit Schleifchen sozusagen versehene Gesamtprodukt, einmal der Woche zum Beispiel.
Aus ökonomischen Gründen unter anderem auch. Aber auch aus durchaus redaktionell oder auch in weiterer Folge fast gesellschaftspolitischen Gründen. Ich muss ja auch aus meinem eigenen Zirkel ausbrechen können. Mhm. Das ist auch ein Anspruch, den ich als mündiger Bürger schon stellen sollte, mich nicht nur in meiner eigenen Umgebung und immer im gleichen Milieu zu bewegen, sondern auch mal einen Blick von außen, sprich auch eine Empfehlung von einer möglichst solide arbeitenden Redaktion zu bekommen. Also das ist schon ein Grundprinzip auch des Gedankens einer Zeitung.
Mich würde noch interessieren, Herr Jöchler, wie Sie das Problem lösen wollen in Zukunft mit der Bezahl-App und dem Browser sozusagen, der Web-App. Wie kriegt man das gelöst? Das, was wir eingangs besprochen haben, wo wir gerade bei Geschäftsmodellen nämlich sind, dass man für Apps ja Geld generieren kann, aber wenn die Browser sozusagen, die Anwendungen dort immer besser werden, man ja gar nicht mehr so richtig einen Grund hat, dafür zu bezahlen. Wie will man diesen Konflikt auflösen?
Ich sehe den nicht zwingend, den Konflikt, weil ich denke, dass das eine Möglichkeit, wo man wirklich auch vernünftig sagen kann, dass das ist ein Service, der auch Geld wert ist, einfach auch der Ease of Use, also wie einfach, angenehm etwas zu konsumieren ist. Das ist ein Punkt, wo ich mir vorstellen kann, dass man auch Bereitschaft findet, hier einen Beitrag zu leisten. Also ich und wir haben einfach generell momentan, nachdem wir das Printprodukt, das ist der Premium-Bereich, den es digital auf den verschiedenen Kanälen eben auch, um hier nicht, das könnte ja nicht gehen, das 1:1 digital verfügbar zu machen ohne Entgelt, und wenn ich es gedruckt haben will, muss ich bezahlen. Deswegen ist es eigentlich ganz logisch, das auch hier als Premium-Modell digital zu vertreiben. Und der andere Bereich, der unter der Woche die aktuellen Weltlage laufende Nachrichten bietet, das ist der werbefinanzierte Bereich. Komplett hinter eine Paywall zu gehen, das führte auch wieder zu diesem Effekt oder kann zu diesem Effekt führen, dass man als Medium nicht mehr wahrgenommen werden könnte. Ja, es ist ja auch wichtig, dass man in der Auslage steht. Es ist jetzt zum Beispiel bezeichnend, dass die New York Times jetzt während den Folgen des Hurricanes die Paywall runtergenommen hat. Ja, so quasi, und dann kamen auch die Meldungen. Was besagt das über, jetzt gibt es wichtige Nachrichten und die Paywall wird runtergenommen. Was sagt das über den Nachrichtenwert aus, während die Paywall oben ist? Sind dort die Nachrichten dann nicht wichtig oder nicht relevant? Das war halt einfach kann man jetzt vielleicht noch nicht hier nicht zu Ende diskutieren, aber ist zu thematisieren auf jeden Fall. Ja, die New York Times ist sicher das strahlende Beispiel und natürlich spielt in einer globalen Liga, aber generell muss man sich diese Frage stellen. Ja, wenn man sich hinter die Paywall zu sehr versteckt, nimmt man sich aus der Relevanz für die Bevölkerung.
Ja, völlig richtig. Und ein hervorragendes Beispiel, auch die gesellschaftliche Relevanz von diesen Medien. Aber ich würde noch mal gerne auf das Thema Fernsehen kommen, weil auch das mit den Apps ganz massiv sich verändern wird. Wir haben momentan heute Apps auf Smartphones und wir gehen ja in die nächste Schritt, nämlich Smart TV. Also wie intelligent wird der Fernseher und welche Rolle spielt dabei das kleine Telefon? Und ich glaube, dass unsere Fernbedienung sich auch künftig noch mal massiv verändern wird, dass diese Fernbedienung das Smartphone ist und dieser intelligente Fernseher wird mit diesem Handy noch viel stärker kommunizieren. Und dann spielt wiederum das eine große Rolle, was du gerade gesagt hast, nämlich, dass wir mit Freunden gemeinsam fernsehen. Und ich habe so eine Anwendung auf meinem iPad, die ist ganz toll, die generiert mir aus meinem Freundeskreis bei Facebook, aus Twitter, aus verschiedenen anderen Netzwerken ein Fernsehprogramm aus allem, was an Videolinks gerade geteilt wird. Und das finde ich enorm, weil bisher hatte ich nur so ein bisschen so einen Programmguide auf meinem Fernseher, was halt jetzt gerade im Fernsehen kommt. Und dann habe ich irgendwo ganz anders die Mediathek des Senders oder des anderen Senders oder des wieder anderen Senders und eine Plattform wie YouTube. Und auf einmal kommt da ein Fernsehbild. Ich kann diese App nämlich auf meinen großen Fernseher winken. Dann ist sie da ein groß auf dem großen Fernseher. Und dann kann ich sagen, Mensch, ich schau mal einfach, was meine Freunde gerade geteilt haben. Und dann kommt dann ist die Frage, was ist noch live? Was ist jetzt auf Abruf? Die wird verschwindend gering, diese Unterscheidung, weil das, was meine Freunde jetzt teilen, ist für mich jetzt relevant und wird für mich jetzt ein Live-Ereignis werden. Und wenn die alle gerade Tatort schauen, dann ist das eben jetzt relevant. Und wenn die alle bei Minute 30 Like drücken bei Facebook und ich kann sofort in die Timecode-Position springen und sagen, da waren die gerade und ich kann sagen, Moment mal, ich habe die ersten 30 Minuten verpasst, ich möchte zurückspulen und ich kann das auch, dann werden wir wieder ein anderes Nutzungsszenario haben. Und das wird eigentlich richtig spannend, wenn wir dann über solche Apps nachdenken.
Es ist auch wie ein flüssiges Fernsehen dann eigentlich. Ne? Ja, also permanent genau. In Bewegung kann man gar nicht irgendwie festsetzen. Und trotzdem werden wir dann noch das lineare Programm haben, damit wir eine Referenz haben. Florian Fritscher, was meinen Sie?
Bei uns bietet sich so ein lineares
Programm
an. Bei
Ihnen geht es ja gar nicht anders, klar. Aber
wenn man Fußball hören will, das ist ein interessanter Vergleich. Das ist auch ein wichtiger Grund, warum es die ganze mobile Welt gibt, weil wir uns ständig vernetzen. Freunde, Social Media, all das, was dazugehört, ist auch ein Grund, worauf wir sehr viel Wert legen bei dieser ganzen Fußballlogik. Weil Fußball ist ein wunderbares gesellschaftliches Ereignis für so ein Thema. Jetzt über die Relevanz mag man streiten, aber es ist eins. Ich habe mal versucht, vor versammelter Mannschaft meinen sehr jungen Redakteuren zu erklären, dass 9011 so eine Art, weil Sie gerade sagten, flüssig so eine Art Wasser ist und wir letztendlich jeden Tag nur einen Weg suchen, wie wir in andere Form zu dem Nutzer und zu dem Hörer kommen und der dann auch noch meistens entscheidet, wie viel davon und in welcher Reihenfolge er das wie nutzt. Ja, die 45 Minuten live, die wird er schon nutzen, in Ausschnitten, wie auch immer, aber Dennoch ist das wieder dieses kuratorische Modell, wo wir etwas anbieten, wo ein anderer einfach reingeht und sagt, er möchte das, das, das und das haben. Und das wird sich auch so schnell nicht ändern, das wird eher zunehmen. Nochmal zu diesem Diskrepanz mit Pay und Nicht-Pay. Das ist für uns eine schwierige Frage. Das ist in der Tat so, da gebe ich aber offen zu, das gesamte Projekt, ich habe ständig einen weißen Kittel an. Ich weiß es manchmal nicht besser oder wir wissen es manchmal nicht besser. Ich bin manchmal ganz froh, dass auch Zeitungsverlage und größere und andere Medienmanager das nicht besser wissen. Wir probieren das aus. Wir haben noch nicht den idealen Weg gefunden. Bei Fußball kann man immer drüber nachdenken, ob man eine komplette Paywall davor hängt. Eigentlich müsste man das machen bei dem tollen Produkt, was wir haben, weil man kann sich gar nicht vorstellen, dass das natürlich auch rechte Kosten nach sich zieht. Das ist ganz schwierig. Da treffen wir in dieser mobilen Welt auch auf User, die da manchmal wenig Verständnis dafür haben, die dann schimpfen und vergessen, dass sie auch bei den öffentlich-rechtlichen Gebühren zahlen müssten oder hoffentlich zahlen, das auch nicht so einfach ist. Also das ist ein schwieriger Weg, das irgendwie hinzubekommen. Und da wir das jetzt sozusagen rein für iOS haben, da stehe ich ja sozusagen auch in der Mitte des Sturms, wenn es da Kritik gibt. Aber es ist nun mal ein System, wo wir das versuchen müssen, so zu machen. Und wir denken immer wieder permanent drüber nach, wie kann man das vielleicht so regeln, dass das für alle verständlich ist und auch ökonomisch für uns, was ein ganz wichtiger Grund ist, den darf ich ja nicht vergessen, Sinn macht. Aber da haben wir einen weißen Kittel an. Bisher haben wir die Lösung, die wir haben und wissen noch nicht, wie wir das in Zukunft zu 100% umsetzen können.
Kurz vor Schluss noch eine Frage zu technischen Abhängigkeiten. Wir haben noch 5 Minuten. Apple, gab es ja gerade die Überraschungsaktion letzte Woche. War das überraschend? Hat sie das alle über Nacht erwischt oder geht sowas? Kann man sowas machen? Immer hat man ja gemacht.
Das ist eine wunderschöne Frage, ob sowas geht. Das ist das, wo wir vorhin drüber gesprochen haben. Geschlossene Systeme, Vor- und Nachteil. Das ist ein wunderbarer Nachteil. Wir sind nicht entsetzt gewesen, aber natürlich.
Haben Sie damit gerechnet?
Nein, da hat keiner mit gerechnet. Da wurde keiner informiert und Apple hat auch nie eine Telefonnummer. Das ist halt sozusagen das Wunderbare. Das hat alle einfach getroffen. Das können sie dann machen. Und da werden alle Zeitungsverleger, die ja bisher im Besitz der Kontakte waren, im Besitz der Hoheit, werden wahrscheinlich ein Salto gemacht haben bei uns. Wir haben kurz drüber nachgedacht, was wir machen und wir lassen es erstmal so. Aber ich wusste davon nichts und das ist natürlich erschreckend. Und um auf Ihre Frage zurückzukommen, das ist etwas, was mehr geworden ist. Ich formuliere das mal ganz deutlich. Früher an der Uni dachte ich noch, dass die Jungs, die ganzen IT-Jungs und Nerds und alle, die da saßen, dass wir vielleicht uns nicht zu denen setzen, weil ich dachte, oh Gott, das wird vielleicht nicht so spannend. Heute ist es so, heute bringe ich denen das Essen. Das ist ganz offen und ganz ehrlich, wir sind komplett davon abhängig. Das sehen Sie auch in den gesamten Medienunternehmen, dass es immer mehr in diesem entwickelten IT-Bereich gibt und nicht mehr so, dass ich IT anrufe bei uns 333 und dann kommt der den Rechner macht, sondern ich brauche einen, der mit mir mitdenkt. Ohne diese Leute würde 9011 niemals funktionieren. Ich habe einen bei mir selber, ich habe einen drumherum und leider ist es auch so, es bringt ständig nur Probleme mit sich. Das ist genau das, was ich meine. Radio relativ einfach. Wir sitzen hier sehr, sehr klassisch beim alten Rias. Früher Sendung produziert, abgegeben an die Post und die Post hat damals das verbreitet. Heute Media Broadcast, das war's. Wir machen heute ständig ein neues Verbreitungsgebiet, beschäftigen uns ständig mit Technik. Es gibt ständig irgendwelche Sorgen. Leute, die das erwarten, auf dem Sofa sitzen oder im schlimmsten Fall auf einer Insel irgendwo in der Nordsee und sagen, das läuft hier nicht, was ist mit euch los, das kann doch wohl nicht wahr sein. Also das hat zugenommen, ist schlimmer geworden, dafür müssen wir uns aber bewegen, Leute, Kompetenzen einkaufen, entwickeln. Das sehe ich noch sozusagen machbar, aber es ist schwierig.
Glauben Sie, dass diese Apple-Abhängigkeit, dass sich das schon am Auflösen ist oder mal auflösen wird? Also 2010 wurden 99,4% aller App-Downloads über den App-Store von Apple gemacht. Jetzt gibt es ja schon viele andere Anbieter. Bricht sich das langsam auf, dass sie dann eben so eine Übernachtaktion wie jetzt von Apple eben nicht mehr einfach so hinnehmen müssen vielleicht?
Ist schwierig zu sagen. Also es gibt hier sicher sehr mehr Segmentation, weil es mehr auch nicht nur diesen einen Anbieter gibt, der einfach der erste war mit diesen sehr avancierten Geräten. Was ich zum vorigen Punkt noch ergänzen möchte, ist einfach diese, dem würde ich beipflichten, dass die Technik einen hohen Stellenwert bekommen hat. Was wir hier versuchen, ist einfach offen an auch Communities, Entwickler-Communities heranzugehen. Wir werden zum Beispiel in Kürze einen Hackday veranstalten, wo wir einfach auch Leute einladen, mit uns gemeinsam mit Daten umzugehen, mit Daten etwas zu entwickeln. Weil man muss auch sehen, dass es neben dem, es gibt einfach sehr viel Wissen, das hier verfügbar ist, bei sehr vielen, sehr jungen Leuten, die ganz natürlich damit aufwachsen. Die können auch sehr schnell sehr spannende Dinge umsetzen und das sind eigentlich auch sehr viele Chancen, die hier drinnen stecken. Deswegen möchten wir uns da einfach mehr öffnen, weil man auch nicht alles selber stemmen kann.
Okay, damit sind wir im Grunde schon am Ende dieser Sendung, muss ich leider sagen. Wir stellen fest, die Zukunft der Medien ist mobil, auf jeden Fall. Sie ist diversifiziert, also man wird sich sein individuelles Programm zusammenstellen und trotzdem meinen zumindest die hier Anwesenden, wird auch so eine gewisse Linearität erhalten bleiben in der Zukunft. Ja, Und was ist noch zu sagen? Die Geräte, die Technikabhängigkeit wird immer größer, immer komplexer. Der IT-Mensch sozusagen immer sitzt sozusagen immer mit daneben und sie laufen mit dem Kittel rum, um zu sehen, wie sich die Dinge entwickeln. Vielen Dank. Ich bedanke mich, dass Sie hier waren. Das war Thomas Jöchler, Entwicklungschef bei Zeit Online. Florian Fritsche, Geschäftsführer von Regiocast Digital, die den Sender 9011 produzieren. Und Michael Pretorius, er ist Publizist und Medienberater in München. Ich möchte an dieser Stelle noch einmal ganz kurz darauf verweisen, dass wir nun auch eine App haben, die Netzreporter-App. Können Sie kostenlos runterladen und dort können Sie alle Netzreporter und auch den Online-Talk Netzreporter XL jederzeit und mobil auf dem Smartphone und auf dem Tablet nachhören. Mein Name ist Vera Linz. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Vielen Dank, dass Sie alle hier waren und bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Tschüss.